Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Pod Olymp, Halbgötter im Gespräch. Wir sind Charlene und Jule und heute sprechen wir über das 9. Kapitel von dem Buch Percy Jackson, Diebe im Olymp. Und das Kapitel heißt, mir wird eine Aufgabe angeboten. Hallo Jule.
Hallo Charlene. Heute geht es um Aufgaben. Wie fandest du das Kapitel, das 9.?
Ich fand es ziemlich gut, also im letzten Kapitel wurde ja endlich dieses große, nicht ganz so große Geheimnis gelüftet, wer Percys Vater ist. Deswegen war ich jetzt gespannt, wie es halt weitergeht, wie die Leute ihn jetzt wahrnehmen, weil er der Sohn von Poseidon ist. Und ich war ja eh gespannt, weil wir jetzt endlich erfahren, was Percy für eine Aufgabe bekommt, weil es wurde ja schon die ganze Zeit angeteasert, oh mein Gott, Aufgaben, wir brauchen alle Aufgaben. Und ja, mir hat es gut gefallen. Und dir?
Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich fand den Anfang sehr drückend von diesem Kapitel, aber je weiter es dann fortschritt, desto interessanter fand ich all die neuen Informationen, die wir halt über Percy und das weitere Geschehen der Handlung bekommen. Das fand ich schon interessant, obwohl zeitlich und handlungsortmäßig gar nicht so viel passiert, sondern wir befinden uns an einem Ort und ja, es vergeht auch nicht so viel Zeit. Es besteht eigentlich aus zwei großen Gesprächen letztendlich.
Ja, dieses Kapitel. Ich dachte auch so gefühlt irgendwie eine halbe Stunde.
Ja, genau.
Aber halt voll gefüllt mit Informationen.
Genau, also dass Percys Kopf da noch nicht vor lauter Input explodiert ist, ist eigentlich schon ein Wunder.
Wie du meinst, gerade am Anfang hat er mir richtig leid getan. Weil der arme Percy muss jetzt ganz alleine leben in Hütte 3, weil er weiß jetzt, wer sein Vater ist und dementsprechend wird er auch in eine Hütte verfrachtet und ist nicht mehr in Hütte 11, sondern in Hütte 3 von Poseidon. Und da es keine anderen Kinder gibt in dieser Hütte, hat er sie ganz für sich alleine.
Genau, und wir hatten ja am Ende des letzten Kapitels auch schon darüber gesprochen, dass wir überlegt haben, ob er dann wirklich alles allein macht, also dann allein beim Essen sitzt oder eben ja auf sich so ein bisschen allein gestellt ist, weil ja eben diese Trennung der Hütten stattfindet. Und das spürt man schon, finde ich, ganz schön fies am Anfang, dass auch alle irgendwie wütend auf ihn sind. Also er darf ja auch nicht mehr an den Schwertkampfübungen von Hütte 11 teilnehmen, denn die Bewohner von Hütte 11 halten sich ja von ihm fern. Außer Luke.
Ja.
Luke ist immer noch so ein bisschen da.
Hieß es ja irgendwie, dass Hütte 11 nicht mehr am Schwertunterricht teilnehmen möchte. Nicht ganz verstanden, weil die können ja einfach sagen, okay, ich möchte nicht gegen Percy kämpfen, aber ich kämpfe halt gegen jemand anderen aus Hütte 11.
Ja, also das verstehe ich auch nicht, wenn man sagt, hey, der ist so viel besser als wir, gegen den möchten wir nicht kämpfen oder trainieren. Ist ja in Ordnung, aber ihn so auszuschließen.
Ja, und zwar ja auch nur, weil er im Wasser stand.
Genau.
Und wir wissen ja aus dem letzten Kapitel, der war ja nicht so gut, außer als er sich Wasser übergeschüttet hat.
Genau, und dann sorgt man halt beim Training dafür, dass er eben nicht mit Wasser in Berührung kommt. Also vielleicht nicht bei Regen trainieren oder solche Sachen. Auch Annabeth ist wütend auf Percy. Da dachte ich dann
echt?
Auch so, ja, da steht, Moment.
Ich dachte, sie ist wütend, wenn er was sagt. Und ich dachte, weil er halt im Griechischunterricht irgendwie stört. So habe ich es verstanden, dass sie dann müde ist. Müde vielleicht auch, aber auch wütend.
Sie wirkt sehr zerstreut. Und wenn Percy etwas sagte, starrte sie ihn wütend an. Als hätte er sie gerade zwischen die Augen geschlagen. Also sie hat ja vorher mit ihm schon zusammen gelernt und da war sie ja nicht so schnell genervt von ihm. Und jetzt ist sie wütend auf ihn oder halt starrt ihn wütend an.
Ja, das kann ja auch sein, weil sie ja danach sagt, sie murmelt ja irgendwas mit Poseidon und Aufgabe.
Mhm.
Und sie hat ja dauernd gehofft, dass Percy derjenige ist, der ihr sozusagen eine Aufgabe gibt, weil sie ja auf jemand ganz Besonderen warten muss. Ich glaube, später sagt sie ja auch, dass ihre Mutter Athene nicht so toll mit Poseidon klarkommt. Vielleicht denkt sie irgendwie, dass sie deswegen nicht an der Aufgabe teilnehmen darf.
Also ich glaube, über diese Rivalität zwischen Athene und Poseidon, das kommt erst im nächsten Kapitel.
Okay, habe ich ja noch nicht gelesen. Aber es wurde einmal erwähnt in diesem Kapitel.
Ach so,
ganz am
okay,
Ende.
Dann darauf wird im nächsten Kapitel noch genauer drauf eingehen. Cool. Da kommen dann Beispiele.
Weil ich habe mich auch schon gefragt. Dann freue ich mich aufs nächste Kapitel.
Dann auch so ein kleiner Abschnitt im nächsten Kapitel, warum Athene und Poseidon ein Problem miteinander haben. Eigentlich haben die Götter ja alle untereinander ein Problem. Die können alle nicht miteinander, aber ohne einander können die auch irgendwie nicht.
Gerade passt in diesem Kapitel. Probleme von Göttern miteinander, ja.
Und auch Clarice ist, nicht genervt, aber sie geht auch Percy aus dem Weg, vielleicht.
Nach dem letzten
Weil sie es immer noch nicht ganz verdaut hat.
Ja. Das ist auch so traurig, als Percy meint, er würde lieber gegen Clarice kämpfen, als so allein zu sein. Also es nimmt ihn schon sehr, sehr mit, weil er hatte endlich mal wieder ein paar Freunde. Ich weiß nicht, ob er richtig Freunde, aber er war mit Kindern zusammen, die waren wie er. Er wurde da nicht so sehr gemobbt, außer von Ares Hütte. Und jetzt ist er plötzlich wieder ganz alleine.
Aber ich glaube auch, dass, also Clarice hat ihn ja nicht im Sinne gemobbt, indem sie ihn ausgegrenzt und fertig gemacht hat, sondern eben diese Rivalität, und es ist immer noch besser, Ablehnung oder Rivalität zu erfahren, als diese komplette Ignoranz.
Ja, stimmt, wenn man es so sieht, ja.
Das war ja das, was Percy auch so gemocht hat. Also nicht diese Rivalität, aber dass er eben so angenommen wird in diesem Camp, wie er eben ist mit seinen ganzen Eigenheiten und nicht ausgegrenzt wurde wie in der Schule, wo er ja immer wieder durch seine ganzen Lerneinschränkungen auch vorgeführt wurde, weil er eben dadurch schlechte Noten geschrieben hat. Und jetzt war das eben nicht so. Er war eben gut, weil er Griechisch kann, wie alle Kinder dort auch, und nicht so dieser seltsame Sonderling, sondern eben dieser Demigott oder diese Demigottheit, wie alle anderen auch. Und diese ganzen Konkurrenzsituationen, die werden ja auch so ein bisschen durch diese Trennung in den Hütten geschaffen. Darüber haben wir ja schon gesprochen im letzten Kapitel mit dieser Eroberung der Fahne, dass das ja einfach auch gefördert wird, dieses Konkurrenzdenken unter den Hütten und Kindern.
Ja, was ich jetzt auch nicht so gut finde, weil das hatte ich ja schon im letzten Kapitel gesagt und jetzt merkt man es ja auch, das kommt ja noch ein Kapitel, dieser eine große Kampf zwischen zwei Göttern und die Rivalität zwischen den drei Brüdern hatten wir ja auch schon, und das wird hier einfach so weitergemacht, und ja, ich finde es schade, gerade weil jetzt Percy so ganz alleine ist in seiner Hütte, dass man da nicht einfach sagt, okay, er kann weiter bei Hütte 11, keine Ahnung, essen wenigstens.
Ja, oder wenn schon der Tisch von Hütte 11 übervoll ist, dass er sich, was weiß ich, mit zu Athene setzt oder an irgendeinem Tisch, wo er eben gern sitzen möchte.
Oder ein
damit
paar
er
von
eben
Hütte 11 gehen an den anderen Tisch, damit die nicht alle so sitzen.
Genau. Und ja, trotzdem wird Percy, wie wir schon sagen, ein bisschen gepiesackt. Also irgendwie legt ihm auch jemand einen Zeitungsartikel der New York Daily News vor die Hütte, dass er das eben findet und lesen kann. Ich weiß jetzt nicht, was die New York Daily News für eine ernsthafte Zeitung ist, ob wir das jetzt mit einer Bild-Zeitung oder mit der Taz oder Süddeutschen oder wem auch immer vergleichen können oder wie seriös eben diese Zeitung ist. Auf jeden Fall ist da ein Artikel drin, in dem darüber berichtet wird, dass er und seine Mutter vermisst werden und dass sie noch nicht wieder gefunden wurden und wie eben dieser ganze Vorfall, wie so typische Zeitungsartikel, wenn Personen verschwinden, eben zu finden ist. Und das reißt in Percy halt wieder diese Wunde auf, dass seine Mutter verschwunden ist.
Mir ist da was aufgefallen.
Was ist dir aufgefallen?
Es heißt, dass an einem Samstag das Auto gefunden wurde. Und wir haben einmal vor ein, zwei Folgen gesagt, dass Percy seit Montag im Camp sein muss. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß nicht, ob der Rick irgendwie wie J.K. Rowling immer mal mit Zahlen und Daten und so nicht so klarkommt.
Ja, stimmt.
Oder
die haben das erst so spät gefunden.
Ja, stimmt. Seit letzten Samstag. Ja, vielleicht waren die schon seit einer Woche. Das war halt der Samstag nach dem Montag. Aber Percy ist ja nicht schon seit 2 Wochen da, oder?
Also zu diesen Tagen mit diesem Samstag und Montag. Also er war ja auch, ich glaube, 2 Tage ohnmächtig. oder in diesem Delirium oder diesen nicht ansprechbar. Also vielleicht ist dieser Unfall samstags passiert und Percy ist ja erst montags zu sich gekommen. Oder aber sie haben das Auto erst eine Woche später gefunden, weil die wollten ja auch nicht so lange wegfahren und das Gabe dann sozusagen sein Auto vermisst hat. Oder die Zeitung ist einfach schon älter. Also wenn er jetzt schon eine Woche im Camp ist oder ein paar Tage, dass eben die Zeitung von mir aus bei Chiron lag und er hatte sie in den Müll gebracht und jemand hat die im Müll gefunden, im Altpapierstapel und hat sie Percy dann noch vor die Nase gelegt.
Ich finde, das mit dem Delirium macht Sinn. Dass er halt sagt, okay, er ist wirklich erst Montag wach und seit Montag ist er im Camp.
Aber weil wir bei Delirium sind, Percy träumt mal wieder.
Ach so, aber erst wollte ich noch was zur Zeitung sagen.
Was möchtest du zur Zeitung sagen?
Weil es heißt, wenn irgendjemand was gesehen hat, einen leuchtenden Minotaurus oder sowas, soll man eine Nummer anrufen und diese Nummer war schwarz eingekreist. Jetzt frage ich mich, ob jemand diese Nummer schwarz eingekreist hat und dass es irgendein Zeichen ist. Vielleicht möchte jemand auch Percy damit was mitteilen oder sonst weiß ich nicht, warum man sie schwarz einkreist. Das habe ich.
Naja, es ist ja auch komisch, dass Percy der Mithilfe beim Verschwinden seiner Mutter verdächtigt wird und sozusagen auch gesucht wird. Mhm. Wo ich denke, da ist ein 12-jähriger Junge, der verschwunden ist. Dieses Auto sieht aus wie ein Schlachthaufen und ist explodiert. Also da würde ich mir erstmal Sorgen machen, ob es diesem Kind überhaupt noch gut geht und nicht, ob er am Verschwinden seiner Mutter beteiligt ist. Also,
ja, aber Gabe hat ja gesagt, er wäre ein Problemkind. Also was eine Art, ne?
Da ist jetzt auch die Frage, jetzt ist halt die Frage, was die Journalisten, die diesen Artikel geschrieben haben, alles für Informationen bekommen haben über Percy.
Keine guten
deswegen von Gabe. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Ja. Also da bin ich auch gespannt. Besonders wenn Percy eine Aufgabe bekommen sollte, die dafür sorgt, dass er das Camp verlassen darf, dann ist er ja wieder in der Welt der
Sterblichen.
Nicht-Götter, der Sterblichen und wird ja letztendlich gesucht, ob da ihm das noch ein Bein stellt, diese Tatsache. Ja, aber das werden wir dann in den kommenden Kapiteln sehen. Genau. Jetzt ist Percy erst
mal anderwertig beschäftigt. Aber vor dem Traum ist mir auch noch was aufgefallen. Percy lebt ja jetzt allein in seinem Haus und er kann einfach sagen, Licht aus und das Licht geht aus. Jetzt frage ich mich, hat er irgend so eine Magie in sich und kann damit das Licht ausschalten? Aber könnte der damit auch andere Sachen machen, wie Sachen zu sich fliegen lassen oder so? Ist dieses Haus irgendwie magisch und deswegen kann man es machen? Oder hat er so eine Art Alexa? Das ist dann irgendwie anders.
Ich hatte gerade einen anderen Gedanken dazu. Wenn er in der Hütte ist und sagt Licht aus, dann wird im Olymp bei den Göttern so eine Lampe brennt dann, dass sie wissen, oh, sie müssen jetzt das Licht bei den Kindern ausmachen. Oh, der Percy geht heute aber zeitig ins Bett. Okay, machen wir das Licht aus.
Gibt es ja so einen Lichtgott? Ja, Lichtgott ist ja Apollo, ist dann Apollo und sagt, okay, ich mache das Licht aus.
Ja, der sitzt ja in so einer Schaltzentrale mit so Knöpfen, die er drücken muss. Darüber habe ich tatsächlich gar nicht nachgedacht. Aber ich glaube, das wurde ja auch in Hütte 11 mit diesem Licht aus erwähnt und dass das einfach so ein Smart Home ist.
Konnte man das auch in der Dekokiste mit einbauen?
Vielleicht.
Ja, ich habe hier in der Dekokiste. Elektrizität werden die da jetzt nicht so, oder? Haben die da Elektrizität?
Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Aber warum sollten sie es nicht haben?
Ich weiß nicht, weil sie Götter sind.
Also alles so ganz in der Mond sind die Götter machen. Ja nicht. Aber die Kinder kennen ja letztendlich alle Elektrizität aus ihrem...
In Hogwarts gibt es ja auch keine richtige Elektrizität. Ist ja auch eher alles magisch.
Ja, aber das habe ich mich sowieso bei vielen Fantasy-Büchern immer gefragt. Also gerade so bei Urban Fantasy, wo sozusagen die magische oder die göttliche Welt parallel zur sterblichen Welt existiert, warum die dort nie Elektrizität haben. Weil die bekommen ja trotzdem das Leben der Sterblichen mit. Mhm. Und die können doch dann schlecht sagen, oh, die haben jetzt Elektrizität erfunden. Ah, das brauchen wir nicht, wir nehmen weiter unsere Öllampe oder die Fackel. Also, das frage ich auch, das mit diesen Federn schreiben.
Ja.
Ja, oder auch mit Federn schreiben. Ist es so schwer, einen Kugelschreiber zu benutzen? Aber also den benutzen ja Percy und so wenigstens, den
Ja, stimmt,
Kugelschreiber. Und wenn er
ja.
dann nur zum Schwert wird.
Ja, ich verstehe es auch nicht, weil es vereinfacht ja auch vieles, ne? Warum muss man da noch so dran festhalten?
Also ich kann verstehen, warum in diesen, ich nenne es mal Parallelwelten, auf Smartphones und so verzichtet wird, dass die Autoren und Autorinnen das nicht mit reinbringen möchten, weil so ein Smartphone ja immer noch mal diese ganze virtuelle Welt mit in die Handlung mit reinbringen würde und das wäre
Würde
einfach zu
vieles
viel
einfacher
und
machen. Wir googeln das einfach
aber es
schneller.
wird
Wir lassen uns den
genau,
Weg
wir
jetzt
googeln
mal bei
mal.
Google Maps anzeigen.
Genau. Und schon ist die Aufgabe
Ja.
gelöst. Wir geben eine Suchanzeige raus. Wer ist mein Vater? Wir rufen im Olymp an. Kann sich mal mein
Ja.
Vater melden,
Bei
bitte?
dieser, bei RTL, bei dieser Serie und dieser Frau, wo man Familienmitglieder ersuchen
Ach so, vermisst,
kann.
genau. Ja, stimmt. Und die legt dann los und sucht dann den Vater oder die Mutter, je nachdem. Genau, also warum sich da so gegen das Moderne verweigert wird, weiß ich nicht. Aber das hat mich auch schon ganz oft so ein bisschen gestört, weil das irgendwie, ich kann das nicht mal in Worte fassen, aber warum sollte man diesen Schritt zurück machen? Also gerade bei Elektrizität, das hilft ja der Handlung nicht weiter und vereinfacht sie, sondern es würde einfach das Leben der Protagonisten vereinfachen, die dann halt ohne Fackel rumrennen müssen.
Ich denke mal, oft ist es halt auch einfach die Atmosphäre. Ist jetzt echt schöner, glaube ich, wenn man mit einer Fackel rumläuft, als mit einer Taschenlampe. Es wirkt ja nochmal ganz anders, wenn es jetzt ein Film ist, eine Serie.
Genau. Und eventuell auch ein bisschen zeitloser, weil eine Fackel kann man immer benutzen, aber bestimmte elektrische Sachen veralten ja dann irgendwann und man sieht dann auch dem Buch oder dem Film auch an, oh, das wurde zu der und der Zeit geschrieben bzw. gedreht, weil da gerade dieses Smartphone modern
Hatte ich
war oder
letztens
so.
ein Buch, da ging es um Netflix und dann hieß es, dass Netflix halt DVDs verschickt. Da dachte ich auch so, wow, das muss jetzt als, ja, das war dann irgendwie auch 10 Jahre oder so alt.
Okay,
Oder
krass.
älter, 15, ja. Ja, stimmt, das könnte auch so ein Aspekt auf jeden Fall sein.
Also es wäre ja auch komisch, wenn Percy oder überhaupt Protagonisten in einem Buch plötzlich mit einem Nokia 3610 oder wie dieses hieß, das damals rumrennt und wir lesen das dann 10, 20, 30 Jahre später, dann wirkt es ein bisschen fremd. Und auch jüngere Leute, die vielleicht mit diesem Smartphone oder damals ja noch Handy, das war ja kein Smartphone, nichts anfangen können, die können das dann auch nicht einordnen mit der Handlung oder was das überhaupt ist für ein Gerät. Aber eine Fackel oder eine Tinte und Feder, damit kann jeder was anfangen.
Ja.
Oder viele.
Bei Percy wissen wir jetzt ja noch nicht, ob das alles.
Genau, und wir werden ja dann sehen, wie sich das alles verhält, wenn er eine Aufgabe bekommen sollte. Aber die Zeichen stehen ja gut in diesem
Ich
Kapitel.
denke auch.
Denke, mir wird eine Aufgabe zuteil und eine Aufgabe angeboten, so rum. Und
Ja, vielleicht nimmt er sie nicht an.
wie?
Dann hat er keine Aufgabe.
Genau, und dann, ja, und dann wird er für den Rest des Buches die Erdbeeren gießen und Schwertkampf trainieren und sein Dasein allein in Hütte 3 fristen.
Mit seinem Minotaurushorn, seinem Unterwäscheset und seinem Toilettenbeutel oder so meinte er. Das ist ja alles, was er hat.
Ja.
Hat er nochmal
Ja,
extra
es wäre schön,
aufgezählt. Wir haben uns ja auch
wenn.
gefragt, was er alles
Ja.
hat. Da habe ich mich gefragt, bekommt er nicht so ein Camp-T-Shirt, so ein orangenes? Oder bekommt man das erst, wenn man eine Aufgabe erledigt hat? Hier. Als
Er muss erst, vielleicht muss man die Flagge erobern, um dieses Camp-T-Shirt zu bekommen. Ja, ist eine gute Frage, warum er das noch nicht hat. So ein, vielleicht muss er noch ein Aufnahmeritual, unabhängig von der Aufgabe.
Aber vielleicht jetzt,
Armer
wenn er
Percy.
zugeteilt wird. Jetzt ist er richtiger Part dieses Camps und bekommt ein
Oder
T-Shirt.
so, ja, das kann auch sein.
Vielleicht muss er, wird
Das
dann ja
kann
auch
sein.
da so ein kleiner Dreizack oder so noch drauf gestickt.
Team
Ja.
Poseidon.
Magst du erzählen, was Percy denn träumt?
Ja, Percy träumt mal wieder und wir haben ja schon bei seinem letzten Traum herausgefunden, dass da immer so ein bisschen was Wahres dran ist. Diesmal träumt er von zwei kämpfenden Männern, die so ein bisschen antik gekleidet sind und sie kämpfen, glaube ich, am Strand wieder, aber diesmal sind im Hintergrund alte Gebäude zu sehen. Die Kleidung, die sie tragen, ist einmal blau bestickt und bei dem anderen Mann grün. Und ja, sie gönnen sich in ihrem Kampf, den sie da austragen, nichts. Immer wenn sie aufeinandertreffen, brechen Blitze los und der Himmel verdüstert sich und auch der Wind wird stärker. Und Percy hat das Gefühl, dass es seine Aufgabe ist, diese beiden Männer vom Kampf abzuhalten und sie aufzuhalten. Aber der Wind drängt ihn immer wieder zurück. Er kommt halt nicht von der Stelle. Er hört den Mann, der blaue Toga trägt, rufen zum Grün. Gib's her, gib es zurück. Und es wirkt so ein bisschen auf Percy wie so zwei Kindergartenkinder, die sich um die Schaufel im Sandkasten streiten. Percy schreit eben, dass sie aufhören sollen mit dem Kampf. Und am Ende bebt die Erde und er hört aus dem Inneren der Erde ein großes, lautes Gelächter und er wird dann in den Spalt, der sich dann auftut, in der Erde hineingezogen und fällt und er schreit und wird plötzlich von Grover geweckt.
Mal wieder,
und ist wieder in Hütte 3.
Aus dem letzten Traum, ja.
Stimmt, aus dem letzten Traum hat auch Grover ihn.
Oder stand halt vor der Tür dann.
Geweckt. Genau, ja. Und hat geklopft und dieser Traum ist eigentlich ganz einfach zu deuten, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Die zwei kämpfenden Männer sind logischerweise Poseidon und Zeus.
Und die Stimme aus der Erde ist wieder Hades.
Das Einzige, was mir jetzt gerade, deswegen habe ich kurz gestockt, aufgefallen ist, ich habe es ein bisschen aus dem Buch auch übernommen, direkt. Der Mann im blauen Gewand ruft ja zum Grünen, gib es her. Aber wenn etwas von Zeus gestohlen wurde, müsste dann nicht der Grüne den Blauen zurufen, weil das Blau ist doch das Wasser.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich dachte auch, dass der Mann in Blau Poseidon ist. Dann dachte ich vielleicht kurz, okay, genau. Vielleicht Blau ist ja auch irgendwie Himmel, aber...
Ja, aber dann, wofür steht denn dann Grün? Also Grün ist ja eigentlich die Erde.
Na, Grün. Manchmal sieht das Wasser auch grün aus.
Das kann auch sein. Oder die Algen oder so.
Vielleicht bedeutet ja, also
das hat mich ein bisschen gestört. Aber schön, dass dir das auch aufgefallen ist.
Ich weiß, vielleicht hat ja auch schon. Blau irgendwie, ist das halt eine Farbe gewesen, ich weiß nicht, von dem Herrscher, weil Zeus ist ja der Obergott irgendwie.
Ja, aber in der Antike war die Farbe des Herrschers ja purpur. Also dieses Lila. Mhm. Weil das wurde ja aus Schnecken gewonnen. Purpur ist ja die Farbe, die man aus so einer bestimmten Schneckenart gewinnt. Oh, und man gewinnt halt sehr, sehr wenig von denen. Also es dauert auch sehr lang. Man muss diesen Prozess da erlernen und es dauert sehr lang. Ich habe da mal eine Dokumentation darüber gesehen und dachte so, wow. Und deswegen, je mehr Purpur an so einer griechischen, römischen Kleidung war, desto teurer war die. Und deswegen haben das eben nur diese Herrscher getragen oder dann auch der Senat.
Mhm. Naja.
Also wenn mal irgendwo die Frage aufkommt, woher die Farbe Purpur kommt, das ist da eine bestimmte Schnecke. Ja, eine Schnecke. Mir fällt bloß gerade der Name nicht ein und ich bin zu faul zu googeln.
Ja. Ah genau, Grover ist da. Und sagt, dass Mr. D mit Percy sprechen möchte und Percy soll mal zu ihm kommen. Und auf dem Weg macht sich halt Percy voll die Gedanken, weil er Angst hat, weil jetzt herausgekommen ist, dass ja Poseidon sein Vater ist und eigentlich hätte Poseidon keine Kinder bekommen dürfen. Und jetzt sagt er auch, seine ganze Existenz ist ja eigentlich schon ein Verbrechen und die ganzen Götter haben jetzt wahrscheinlich diskutiert, welche Strafe er bekommt und Mr. D verkünden. Armer Percy.
Ja, wirklich. Also hatte er eigentlich schon mal so ein paar glückliche Momente?
Immer ganz kurz und dann plötzlich wieder, bäm, nö, Percy, du darfst nicht glücklich sein. Ja,
Genau, der stolpert dann immer so ein bisschen in den nächsten Mist rein und in die nächste Katastrophe.
Ja, aber vorher fällt ihnen noch kurz was auf, weil es heißt dann, dass wieder mal Sturm aufzieht, wie die ganze Zeit, also Sturm, Sturm, Sturm. Und Grover erklärt dann, dass es im Camp nur regnet, wenn sie es wollen. Und das Unwetter zieht immer am Camp vorbei. Also dort scheint eigentlich immer die Sonne, außer wenn sie sagen, ja, unsere Erdbeeren brauchen ein bisschen Wasser. Dann wird es regnen. Aber es zieht ein wirklich gewaltiger Sturm auf. Und die ganzen Kinder sind auch angespannt wegen dieses Sturms, weil sie kennen es eigentlich auch nicht und sie wissen ja auch, wofür das irgendwie steht. Ein paar Götter im Argen sind.
Ja, ich glaube, ich habe das total vergessen mit diesem Unwetter, weil ich so von Mr. D abgelenkt war und dem, was er als allererstes zu Percy in diesem Moment sagt. Unsere kleine Berühmtheit. Und es gibt noch eine andere Person, die jemanden begrüßt mit unsere neue Berühmtheit.
Musste auch mal dran denken. Und dann ist mir noch mehr aufgefallen.
Was ist dir alles
Nee,
aufgefallen?
wo wir jetzt gerade. Ich weiß nicht, meinst du auch Snape?
Ich meine
Ich
Snape,
meine auch
definitiv.
Snape.
Ich hatte.
Und dann ist mir später auch aufgefallen. Ich will nicht dauernd solche, ja, Rückschlüsse ziehen und immer mit Harry Potter vergleichen, aber es fällt halt so auf. Grover ist die ganze Zeit am Essen und ein bisschen ängstlich. Musste ich an Ron denken. Dann
Ja,
Annabeth,
stimmt.
die halt die ganze Zeit lernt und eine Aufgabe haben möchte, muss ich an Hermine denken. Und halt Percy, der irgendwie dauernd im Schlamassel sitzt, auch ein bisschen an Harry. Und es tut mir leid, aber ich muss die ganze Zeit daran denken. Gerade an dem Kapitel irgendwie.
Obwohl das ja auch, es gibt ja immer wieder so Trends auf dem Buchmarkt
Ja, klar,
und
das hatten wir ja schon ganz
als.
oft besprochen, irgendwie, dass es halt immer so, irgendwie in jedem Buch zieht sich auch sowas irgendwie durch.
Es gibt ja ganz oft diese Trios, die eben aus dem Helden dann aus dem klugen Teil des Trios bestehen. Das ist meistens das Mädchen. Ich weiß auch nicht, warum das immer das Mädchen ist. Obwohl ich das halt gut finde, aber es wirkt dann auch schon ein bisschen so klischeehaft wiederum, wenn es immer das Mädchen ist.
Ja.
Und dann eben noch den dritten, der. Da habe ich dann immer Angst, wenn man so ein Trio hat, dass es irgendwie so ein Love Triangle
Oh
geben
Gott, ja.
könnte. Das ist immer meine größte Angst. Immer wenn ich irgendwo ein Trio in einem Buch bekomme und da ist, sind zwei Typen und ein Mädchen, denke ich immer so, bitte nicht, bitte, 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 lass das Freundschaft bleiben. Es sind sehr oft Trios.
Ja, wir meinen,
Gerade in diesem
ja.
Kinderbuchsektor.
Wir meinen jetzt ja auch nicht,
Oder,
dass Rick das
ja.
irgendwie alles abgekupfert hätte, sondern irgendwie, wenn man so Harry Potter-Fan ist, dann fällt es halt auf.
Einem begegnen ja dann auch immer wieder diese Elemente, weil man einfach auch selbst danach sucht.
Ja.
Es hat einem gefallen, in dem Fall Harry Potter, und man möchte dann ähnliche Sachen lesen. Und dann landet man unaufhaltsam bei Percy Jackson und dann kommt man zum nächsten und zum übernächsten. Das ist ja letztendlich im New Adult, Young Adult Bereich auch so, dass es da bestimmte Themen gibt, die immer wieder aufgegriffen werden. Oder auch bei Liebesromanen, die sind ja viele Sachen nach einem bestimmten Schema aufgebaut, die ja auch die Leser begeistern und deswegen auch von Autoren und Autorinnen immer wieder aufgegriffen werden, weil es eben funktioniert auch.
Ja, ich finde es auch gar nicht schlimm, weil in einer ganz anderen Welt wird das hier benutzt. Es ist halt schon eine völlig andere Geschichte, weil New Adult und so ist es ja oft halt irgendwie schon ähnlich. Gibt es auch Unterschiede. Ich habe nicht genug gelesen, um es zu sagen, aber jetzt im Fantasy-Bereich ist das halt irgendwie, finde ich jetzt oft nicht dasselbe. Und ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm, dass da jetzt dieselben Charaktere ein bisschen auftreten, weil es halt in einer anderen Welt ist und trotzdem was Eigenes draus
Ja.
gemacht wird, sage ich mal so.
Das Trio hier bei Percy ist ja auch von der Dynamik ganz anders. Aktuell. Also Percy ist einfach viel, viel anders im Charakter wie Harry, finde ich. Also die beiden würden sich vielleicht verstehen, wenn sie sich begegnen würden, aber trotzdem sind sie unterschiedlich. Und ich finde Annabeth auch viel tougher, also die scheut halt keinen Zweikampf. Die bricht da halt nach vorne und sagt, geil, ich bin da und wem darf ich eine überbraten? Das ist ja Hermine nicht so, die dann doch ein bisschen an den Büchern hängt.
Aber die kämpft auch, wenn es sein muss.
wenn es sein muss. Aber Annabeth finde ich ein bisschen, ich finde tough so ein böses oder so ein doofes Wort, aber sie ist schon tougher als...
Ja, weil Hermine muss ja jetzt auch nicht wirklich viel kämpfen, außer wenn es jetzt mal zu einer Schlacht kommt. Und die im Camp haben ja ihr Kampftraining.
Richtig, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Annabeth ja die Tochter von Athena ist. Die bringt ja schon ganz andere Voraussetzungen mit.
Naja, genau.
Ja. Unsere kleine Berühmtheit. Unsere kleine Berühmtheit ist bei Mr. D angekommen.
Mr. D ist nicht begeistert davon.
Mr. D ist allgemein nicht so begeistert von der ganzen Tatsache, an diesem Camp zu sein. Und ich habe das Gefühl, Chiron wurde nur in dieses Camp versetzt oder dort hingebracht, um Mr. D so ein bisschen im Zaum zu halten und zu sagen, Junge, du kannst jetzt hier die Kinder nicht irgendwie bestrafen oder in Delfine verwandeln oder ähnliches tun. Das funktioniert nicht. Wo wir wieder auch bei dem Tiersymbol sind, ne? Beim Delfin und Dionysos. Fand ich wieder schön, dass die Tiere da erwähnt,
dass Mr. D. die öfter mal Leute in Delfine verwandelt, die ihm nicht passen.
Mhm. Genau.
Ja, aber Mr. D. muss jetzt auch schnell wieder weg, denn er muss auf eine Krisensitzung auf den Olymp. Dann fand ich es interessant, dass er irgendwie eine Spielkarte, weil die haben ja wieder Karten gespielt, als Percy da hingegangen ist. Eine Spielkarte hat sich verwandelt in eine Dienstmarke und dann ist er irgendwie so in Luft aufgelöst und hat sich irgendwie auf den Olymp gezaubert. Aber man weiß noch nicht,
teleportiert.
Warum.
Teleportiert.
Wofür er diese Dienstmarke braucht. Ja, wo ist er jetzt nochmal? Wo ist der so Olymp nochmal auf dem
Empire State Building?
Genau, da setzt er.
Vielleicht ist das, es gibt ja so Hotels, wo man im Fahrstuhl seine Zimmerkarte ranhält, weil der Fahrstuhl nur in das Zimmer fährt. Oder nur in dieses Stockwerk, wenn man dort auch wirklich ein Zimmer hat. Und vielleicht muss er im Empire State Building, vielleicht teleportiert er sich nicht direkt in den Olymp hinein, sondern irgendwo ins Empire State Building und muss dann im Aufzug seine 600, Karte ranhalten und kann dann
in den 600.
Stock. In den 600.
Ja.
Genau. Kann ja sein.
Ja.
Weiß ich nicht. Oder vielleicht muss ich so einen Gott trotzdem ausweisen. Du kommst ja nicht rein. Ich bin Zeus, du hast deine Dienstmarke nicht mit. Leute, warum fehlt Zeus heute bei der Dienstberatung? Er hat seine Dienstmarke zu Hause vergessen. Der kommt am Türsteher nicht vorbei. Keine Ahnung, vielleicht wird das irgendwann noch aufgeklärt. Ich kann mir vorstellen, dass wir in den kommenden Bänden spätestens irgendwann mal auf diesem Olymp landen. Also wenn wir nicht irgendwann im Falle, dass irgendwas passiert auf diesem Olymp in diesem Band landen, dann haben wir ja noch 4 Bücher Zeit, irgendwann auf diesem Olymp anzukommen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass Percy vielleicht seinen Vater irgendwann mal kennenlernt.
Das wäre ganz nett.
Ne? Oder so. Das wäre ganz nett, zu sagen, hi Papa, mich gibt's auch noch. Oder so, weiß ich nicht. Also die können nicht in einem Buch den Olymp ständig erwähnen und dann kommen wir da nicht wenigstens einmal hin. Würde keinen Sinn ergeben. Aber gut, vielleicht. Jetzt ist erstmal Dionysos tot. Und weg von den Kindern, sondern wieder unter Erwachsenen.
Ja, was ich noch interessant fand, dass Mr. D meinte, dass Percy besser weg ist, wenn er wiederkommt, sonst verwandelt er ihn in einen Delfin. Und das sei noch besser als das, was Chiron mit ihm vorhat. Und jetzt wissen wir nur noch nicht, was Chiron mit ihm vorhat.
Ja,
kannst du es. Ja. Und die reden ja jetzt miteinander, Chiron und Percy. Und Chiron fragt, wie sich Percy das mit den Höllenhund erklärt. Und ja, woher soll Percy wissen, warum der Höllenhund da jetzt gekommen ist? Und Percy meint dann, dass es ihm Angst gemacht hat. Und Chiron meint ja dann, ja, es wird noch Schlimmeres kommen, bevor du mit deiner Aufgabe fertig bist. Und Percy wird einfach überall nur Angst gemacht.
Ja, da habe ich mich auch gefragt, warum kann man nicht einfach dem Jungen sagen, hey, das ist deine Aufgabe, mach sie oder mach sie nicht, hier hast du deine Helfer, viel Spaß.
Ja, ohne irgendwelche dummen Aussagen noch zu machen, wo sich dann Percy denkt, oder nee, da mache ich es doch nicht.
Ja, oder ihm einfach auch zu erklären, wieso, weshalb diese Angriffe stattfinden und wie er sich dagegen wehren kann, statt ihm Angst zu machen.
Ja.
Also weiß ich nicht, warum man so einem 12-Jährigen dann auch noch Angst macht, wenn eh schon die Welt um ihn untergeht, gefühlt. Und er immer der Mittelpunkt von sämtlichen Katastrophen ist. Und dann fand ich es sehr witzig, was Percy sagt. Denn er spricht Mr. D direkt darauf an, dass er Poseidon und Zeus um irgendetwas Wertvolles kämpfen.
Nicht Mr. D.
Und dass er. Oh, habe ich Mr. D
Ja.
gesagt? Oh, Entschuldigung. Ich meine natürlich Chiron. Mr. D ist ja gerade weggezoomt. Und Chiron fragt Percy, woher er das weiß, dass diese beiden Götter im Streit sind und kämpfen. Und da habe ich mich auch gefragt, wo Percy diese Träume her hat, die doch so realistisch sind oder die ihm zumindest verraten, was gerade um ihn herum geschieht.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie wegen der Verbindung mit Poseidon ist.
Oder ob ihm Poseidon Nachrichten damit schicken möchte, dass vielleicht Poseidon sie auslöst.
Also irgendwas muss es mit Poseidon wahrscheinlich zu tun haben.
Ja, auf jeden Fall kommt Chiron jetzt nicht mehr da rumherum, ihm mehr oder weniger zu sagen, was jetzt eigentlich Phase ist und ihm jetzt endlich mal ein bisschen Informationen zu geben. Was aber vorher noch interessant ist, Chiron fragt ja Percy, woher er das weiß, und dann sagt er ihm, ja, er druckst das so ein bisschen rum, versucht sich halt rauszureden mit etwas, was Annabeth ihm gesagt hat, dass eben seit Weihnachten das Wetter so seltsam ist, so als würden Meer und Himmel miteinander kämpfen, und auch, dass Annabeth was von einem Diebstahl erzählt hat. Und dann noch als Nachsatz sagt er, und er hat eben auch Träume. Und darauf antwortet der Grover, ich hab's ja gewusst. Und Chiron verbietet ihm weiterzusprechen, denn er sagt, still, Satyr. Was hat Grover gewusst? Also.
Chiron erklärt ja, dass der Blitz, der Herrscherblitz von Zeus gestohlen wurde. Und deswegen streiten Poseidon und Zeus miteinander. Und er gibt dann auch ein paar Infos zu diesem Herrscherblitz, weil das ist ein 60 cm langer Zylinder aus himmlischer Bronze und verschlossen mit Sprengstoff aus Götter auf Götterniveau, ne? Verschlossen mit Sprengstoff auf Götterniveau. Und irgendwie, ich dachte halt, der sieht auch aus wie so ein Blitz. Und 60 cm langer Zylinder, das ist ja dann einfach nur, ja, ein
Wie so eine
Zylinder.
Posterrolle.
Ja, genau.
Ja, also so eine 60 cm lange Posterrolle. Und da ist
Ich hab
jetzt der
mir halt
Blitz
echt wieder
drin.
ein. Ja,
Geil.
das ist halt wie Harrys Narbe, so halt so ein Blitz, weißt du? Wisst du?
Ja,
Weißt
wisst ihr?
Ich dachte halt,
Ja,
wie so
also
ein
ich dachte auch, dass das.
60 cm langer Blitz, weißt du?
Ja, aber so 60 cm ist jetzt auch nicht gerade groß, oder?
Nee, so. Ich habe immer, ich denke mal, so 30 cm so ein Schullineal und dann so doppelt so lang.
Aber das ist ja trotzdem nicht
Und
viel.
in, ein Gott, die sind ja eigentlich, ich weiß gar nicht, darf man das jetzt hier sagen? Ich glaube, es ist ein kleiner Spoiler. Weil die sind ja eigentlich riesig und die verwandeln sich ja irgendwie in so eine Menschengestalt. Dann wäre ja so 60
Ja, aber
Zentimeter
selbst.
langer, ziemlich lang, klein.
Ja, keine Ahnung, ob das dann Zeus als Zahnstocher benutzt. Weiß nicht, also jetzt mal ernsthaft, so ein 60 cm Blitz, das ist nix,
Es waren schon
das ist
60
mein
Zentimeter,
Arm.
oder? Nicht, dass es das eigentlich Meter sind. Das ist ja.
Einem 60 cm langen Zylinder.
Ja. Aber vielleicht
Den wir
verwandelt
nicht
er
von
sich
einem
auch
mit
mit
Alufolie
ihm.
beklebten. So. Und bewahrt das nur in der 60 cm Größe auf, weil das dann nicht so auffällt, wenn man das
Ja.
irgendwo hinstellt.
Vielleicht ist es.
Ja, auf jeden Fall ist das das Symbol seiner Macht.
Es ist die erste Waffe, die die Zyklopen, also diese Einäugigen, für den Krieg gegen die Titanen damals geschmiedet haben. Und der war halt, dieser Herrscherblitz war damals schon ziemlich wichtig, weil mit dem hat Zeus halt auch Kronos bekämpft. Und ja, der ist jetzt seit der Wintersonnenwende verschwunden.
Ja, aber ich finde es schon schade, dass sich die Macht von Zeus auf 60 Zentimeter beschränkt. Also. ist okay. Ich komme da drüber hinweg. Ich hoffe einfach, dass. Ich meine, immerhin wissen wir jetzt, was wir suchen. Wir suchen jetzt einen bronzefarbenen Zylinder. Und wir erfahren eben, dass dieser Herrscherblitz gestohlen wurde. Und wir erfahren auch von wem, in Anführungsstrichen. Naja, wir erfahren ja, dass der Herrscherblitz gestohlen wurde und
Ja.
Chiron sagt auch, von wem er gestohlen wurde.
Ja, von
Nämlich
Percy.
von Percy. Genau.
In Anführungsstrichen, ja, genau.
In Anführungsstrichen, genau. Und zumindest, also Chiron berichtet dann weiter, dass Zeus das glaubt, dass Percy diesen Blitz gestohlen hat. Und zwar zur Wintersonnenwende beim letzten Götterrat. Ich finde das total witzig, wie Zeus auf diese Idee kommt. Denn alle erfahren ja, also alle um Percy herum müssen ihm ja erstmal erklären, wo der Olymp überhaupt ist, dass es den Olymp gibt.
Ja.
Und Percy soll den Herrscherplatz aus dem Olymp gestohlen haben, ohne zu wissen, wo der Olymp ist. Hä? Also das.
Ja. Aber es gibt ja einen Grund dafür, warum Zeus denkt, dass es Percy war. Weil, das finde ich auch sehr interessant, ein Gott darf nicht das Machtsymbol eines anderen Gottes an sich reißen. Ein Gott muss dann einen Helden die Aufgabe übergeben. Ja, hier, klau mal für mich den Herrscherblitz. Ich darf das nicht. Und später erfahren wir auch noch, dass ein Gott nicht einfach das Machtgebiet eines anderen Gottes aufsuchen darf, sondern nur auf Einladung. Also darf Zeus nicht einfach mal eine Runde im Meer schwimmen. Da muss Poseidon ihn erstmal das erlauben. Das denke ich mir, ja, das ist auch wieder ganz gut gemacht. Weil ohne diese Regel hätte Percy keine so große Aufgabe später.
Und wir erfahren auch, dass die Schmieden der Zyklopen auf dem Meeresgrund sich befinden, was ja eindeutig Einflussgebiet von Poseidon ist.
Und da könnte Poseidon die Zyklopen beauftragen, den geklauten Herrscherblitz nachzubauen, wenn Poseidon das halt war. Und Zeus dachte auch schon länger, dass irgendein Held das, den Herrscherblitz geklaut haben soll. Aber jetzt hat sich ja Poseidon dazu erkannt, dass er der Vater von Percy ist. Und deswegen denkt Zeus, dass Percy jetzt den Blitz geklaut hat. Da frage ich mich, müsste nicht einfach Zeus wissen, also mit seiner Macht wissen, wer das war? Weil die wissen ja irgendwie auch alles andere. Wenn irgendjemand über Zeus flucht, weiß er ja auch, hey, du hast über mich geflucht.
Ja, also das ist irgendwie komisch und ich verstehe halt auch nicht, warum er dann in dem Moment blind ist. Also Zeus und das nicht mitbekommen hat. Oder er hört die Sachen halt nur, dass er das eben nicht sehen kann, sondern dass er das nur hört, wenn jemand schlecht über ihn redet und wenn der Dieb, der eigentliche Dieb, das niemandem erzählt, sondern das Ding einfach nur mitgenommen hat und dann irgendwo versteckt hat. Dann bekommt es Zeus vielleicht nicht mit.
Ich frage mich aber auch noch, das erfahren wir erst später. Ich glaube schon, dass wir es jetzt hier einbringen können, weil es heißt, Percy darf nicht fliegen, weil er ja dann im Gebiet von Zeus ist. Und dann
Stimmt.
bekommt es ja Zeus anscheinend mit, oh hier, der Percy ist jetzt hier im Flugzeug. Ich lasse dieses Flugzeug jetzt mal abstürzen, keine Ahnung. Dann hätte er ja damals auch merken müssen, dass Percy auf dem Olymp ist. Wenn er es auch merkt, wenn es
Theoretisch
Percy
ja.
in einem Flugzeug ist. Oder merkt das jetzt erst ab jetzt, weil er ihn jetzt mehr beobachtet.
Das kann auch sein, weil es wird ja auch weiter gesagt, jetzt nachdem Poseidon eben sich zu Percy bekannt hat, ist er eben in den Fokus gerückt.
Ja, Ja, aber es hieß ja auch, dass Percys Mutter schon damals nicht mit ihm geflogen ist. Und da war das ja noch nicht so ein
Ja.
Problem.
Vielleicht wurde sie auch gewarnt von Poseidon,
Ja.
bevor er sich vom Acker gemacht hat.
Okay, was ja schon ein
Das
mächtiger
einfach.
Sohn ist. Und
Genau.
ich denke, mein Kind von
Und was ich
Athene
mich auch.
darf eher fliegen. So, sorry.
Ja. Nee, was ich mich auch frage, ist, wie Percy denn auf den Olymp gekommen sein soll, wenn sogar Chiron eine Dienstmarke braucht.
Ja.
Also Percy hat jetzt nicht die Dienstmarke vom Olymp und sagt, okay, tschakka, los
Okay,
geht's.
wahrscheinlich denkt Zeus, dass Poseidon ihnen halt geholfen hat. Das heißt ja auch irgendwann, dass Zeus denkt, Poseidon hätte Percy beauftragt, es zu klauen. Dann hat er ihm wahrscheinlich auch irgendwelche Hilfestellungen gegeben.
Ja, auf jeden Fall ist Zeus mega paranoid. Mega.
Ja. Er will seinen Platz wieder haben.
Wir erfahren jetzt auch weiter, dass Percy bis zur Sommersonnenwende diesen Blitz zurückgebracht haben soll, weil sonst gibt es Krieg.
Einen schlimmen
Und
Krieg.
einen schlimmen Krieg, es wird dann auch beschrieben, wie schlimm der Krieg ist. Und dass es Millionen von Toten geben wird und so etwas die Welt noch nie gesehen hat. Und das Witzige an der ganzen Sache war, die Sommersonnenwende ist in 10 Tagen. Genau.
Nicht mehr so viel Zeit, ja. Poseidon möchte bis Sommersonnenwende eine Entschuldigung von Zeus haben, weil er einfach als Dieb bezeichnet worden ist. Und niemand möchte halt von den beiden nachgeben. Die sind beide ziemlich trotzig. Und ja, irgendjemand muss da jetzt eingreifen, um diesen Krieg zu verhindern.
Und das ist eben Percy.
Was für eine Überraschung.
Ja, yippie. Und das, was ich dann noch ziemlich seltsam fand, das sagt Chiron, ist, in dem Moment, wo Percy den Blitz des Zeus zurückbringt, wirkt es wie so eine Friedensgabe von Poseidons Sohn an Zeus, indem er das Eigentum zurückbringt. Mein Gedanke dahinter war, ist das dann nicht eher ein Schuldeingeständnis, wenn er jetzt den Blitz zurückbringt?
Ja, aber er soll ja auch herausfinden, was wirklich damit passiert ist. Und dann ist es ja nicht so ein
Ja,
Schuldeingeständnis, sondern.
das stimmt. Wenn er dann eine Geschichte mitbringt, übrigens, das hat XY geklaut, ich habe das jetzt mal wiedergeholt, hier, bitteschön.
Ja.
Dann ja, aber wenn er jetzt einfach dort auftaucht auf dem Olymp und sagt, hier, ich habe deinen Blitz dabei,
Dann wäre das schon ein
bitteschön,
Schuldeingeständnis, ja.
dann ist das schon ein bisschen seltsam.
Und Percy weiß jetzt, okay, er muss was machen. Aber Chiron sagt ihm, er muss erst mit dem Orakel sprechen und offiziell diese Aufgabe erhalten. Er kann jetzt nicht einfach losgehen und sagen, ja, ich mache das jetzt, sondern er braucht halt das wirklich als eine Aufgabe.
Und wir hatten ja schon im, ich glaube, im letzten oder vorletzten Kapitel über das Orakel von Delphi gesprochen. Und da geht er jetzt hin. Das Orakel wohnt eine Etage höher. Wohnt im zweiten Stock oder im ersten Stock dieser Haupthütte. Und das war wahrscheinlich auch dieser Schatten, den man da bei dieser Kampfführung oben am Fenster gesehen hat. Dachboden, ja, ich weiß ja nicht, wie viele Stockwerke diese Haupthütte hat. Also ob die nur aus unten und Dachboden besteht oder
Ja,
ob da.
also auf jeden Fall hier ist es irgendwann Dachboden.
Ja,
Ja,
also ich
ist
glaube
auch
jetzt nicht, dass
egal.
sie dort so viele mehrstöckige Gebäude haben. Ich fand diesen Dachboden schon ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht, wie viel wir dazu erzählen wollen.
Oh, ich würde schon sagen, was wir da finden.
Ja, also erstmal Heldenmüll. Vielen griechischen Heldenmüll. Fand die
Ja.
Bezeichnung großartig. Ja, Gestelle von Rüstungen.
Schilder.
Von Rost zerfressene Schilde, genau. Seekisten mit Aufklebern übersät. Da findet man Orte wieder, die man aus anderen Mythen kennt. Ithaka, Zirzisinsel,
Weißt du,
Land der
wusstest du, was
Amazonen.
Ithaka ist? Das wusste ich nicht.
Das
Also ich habe
ist eine
geschaut, eine
Stadt.
Heimatinsel des Odysseus in also Homers Epen. Aber diese Insel gibt es auch wirklich. Aber es ist umstritten, ob es dieselbe ist wie bei Odysseus.
Ja, er reist ja von Ithaka nach Troja dann.
Ja.
Ist ja der König von Ithaka.
Das war mir nicht bewusst.
Ich bin aber auch ein Nerd. Ich habe den Film Odysseus.
Ach stimmt, haben wir immer drüber gesprochen. Mal geschaut.
Ja. Ja, Gläser voller eingelegter Dinge, abgetrennte Krallen, Augen, Körperteile von Monstern.
Ist vollgestellt,
Schlangenboden.
Ne?
Ja,
das sollte also man einfach jemand aufräumen.
Heldenmüll.
Das könnte doch so eine gute Aufgabe, Strafe sein. So eine Strafaufgabe, da mal aufzuräumen. Niemand möchte da wahrscheinlich einfach zu dieser Mumie, die wir jetzt entdecken.
Das Orakel wird so ein bisschen als Mumie beschrieben. An einem Sommerkleid mit Batikmuster, also ein bisschen Hippie. Ein Stirnband trägt sie, lange schwarze Haare.
Und ganz viele Ketten.
Wahrsager-Klischees werden hier eingeflochten.
Diese Mumie bewegt sich ja dann plötzlich, weil sie setzt sich auf, der Mund geht auf und aus diesem Mund kommt grüner Nebel raus, der so ganz laut zischt wie Schlangen. Und Percy wollte eigentlich dann wegrennen, aber die Tür ist einfach zugegangen und er kommt da nicht mehr raus. Und dann hört er Stimmen.
Genau, muss ich der Situation
Kopf.
Jetzt stellen.
Ja. Und die Stimme sagt, sie ist der Geist von Delphi, die Stimme der Weissagungen und was mit Apollo, was ich mir nicht mehr aufgeschrieben habe.
Die Stimme der Weissagungen des Phöbos, Apollo. Und er soll näher treten und Percy hätte am liebsten gesagt, nee, ich gehe wieder, tschüss. Und er nimmt dann aber seinen ganzen Mut zusammen und tritt näher und fragt nach seinem Schicksal.
Dann sieht er plötzlich Gabe mit seinen Pokerfreunden im Zimmer. Also sie erscheinen so im Nebel, das Bild von ihnen. Und die sind es, die ihm die Weissagung mitteilen.
Die Weissagung besteht aus 4 Zeilen, aus 4 kleinen Teilen. Und die erste Zeile ist relativ einfach zu deuten, denn sie besagt, dass Percy gen Westen gehen soll, zu dem Gott, der sich eben nach Westen wendet. Das heißt, wir haben irgendeinen Gott, der ist hier noch nicht genauer benannt und wir wissen das auch noch nicht, der eben im Westen wohnt.
Genau, der nächste Teil besagt, dass er das Gestohlene wieder in die richtigen Hände bringen soll. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es sich da um den Blitz handelt.
Ja, ich denke auch. Was sollte sonst? Also wir haben noch nichts von einem anderen Diebstahl gehört, außer dieser Badebeutel. Aber ich glaube nicht, dass es hier um den Badebeutel geht. Die dritte Zeile besagt eben, dass ein Freund einen Verrat begeht, der Schmerzen verursacht. Jetzt haben wir nicht so viele Freunde von Percy bisher kennengelernt, aber irgendeiner von denen wird ihn verraten. Ich hoffe ganz sehr, dass es nicht Grover ist.
Ja. Und die letzte Zeile besagt, dass Percy dort versagt, wo es sein Herz betrifft. Und ja, ich weiß, das kann ja viel, also ich habe als erstes gedacht, dass es irgendwas mit Liebe zu tun hat, weil es halt sein Herz betrifft.
Echt?
Ja. Irgendwie mit Liebe oder mit seiner Mutter. Ja, genau. Halt auch die Liebe zur Mutter, dass er das nicht schafft, sie zurückzuholen oder sowas in der Art. Aber Percy nimmt das ja total mit, diese letzten beiden Zeilen.
Richtig. Ich denke auch, dass ihn das besonders mitnimmt, weil er nicht so viele Freunde hat. Und dann, wenn du eh nicht viele Freunde hast und dann verrät dich einer, ist nicht so geil.
Ja, aber halt auch, dass er denkt, dass er versagen wird. Also er denkt ja irgendwie, er wird diese ganze Aufgabe versagen. Aber wir erfahren ja auch später, dass halt so eine Weissagung in 1000 Richtungen gedeutet werden kann. Irgendwann, man kann es ja auch Jahre später erst denken, ach so, darauf hat sich das bezogen. Ich glaube halt nicht, dass es wegen diesem Herz diese Aufgabe, den Blitz wieder zu holen. Ich glaube, da wird er nicht versagen.
Eben, er geht ja danach auch, so lang ist das Treffen mit dem Orakel ja auch gar nicht. Und er kommt ja dann wieder zurück zu Chiron und zu Grover, die noch an diesem Spieltisch sitzen. Und Chiron fragt eben, was denn das Orakel gesagt hat. Und Percy erzählt, aber nicht alles. Gerade die letzte Zeile, also die letzten beiden Zeilen, verrät er nicht. Denn er hat einfach zu große Bedenken, was die auslösen könnten. Und es ist ihm auch irgendwie zu persönlich, darüber zu sprechen. Weil er dann auch über seine Ängste sprechen müsste. Oder er eben dieses Bedenken hat, dass er über seine Ängste sprechen muss.
Kommunikationsprobleme.
Ja,
ich habe da schon.
Aber diesmal kommt es von Percy. Das finde ich super, dass er diesmal den Spieß umdreht.
Ja,
und
aber
sagt,
ich finde es halt trotzdem.
Edge. Ja.
Ach ja,
ich
wir wissen,
mir auch,
dass das wird wieder Probleme bereiten, dass er nicht alles gesagt hat.
Ja, vor allem sollte jetzt mal im Ernstfall wirklich Grover der Freund sein, der ihn verrät, aus was für Gründen auch immer. Wenn Grover es zum Beispiel jetzt wissen würde, dass es einen Freund gibt, der Percy verrät, dann könnte Grover auch auf ihn aufpassen. Also dann könnte man diesen Spieß ja umdrehen auch.
Mhm. Ich denke mal, das wird trotzdem irgendwie dann auftreten, weil es halt ja von so einem Orakel ist. Das weiß ja alles.
Ja.
Aber es kann ja auch verraten, es kann ja irgendwie, keine Ahnung. Es muss ja nichts ganz, ganz Schlimmes sein. Und Chiron sagt ja dann auch nochmal, weil er merkt ja irgendwie, dass Percy vielleicht nicht sagt, dass er sich nicht so viele Gedanken machen soll, weil das ganz viele Deutungen haben kann. Aber ja, ich glaube, Percy macht sich gerade so viele Gedanken über dieses Versagen, das Verraten. Naja, Percy und Chiron und Grover reden jetzt halt darüber, was das alles bedeuten könnte und was Percy jetzt machen soll. Und wer dieser Gott im Westen sein könnte. Und Chiron sagt, ja, wer wird es wohl sein? Es ist ein Gott, der aus Krieg und vielen Toten profitiert. Und das muss dann wohl Hades sein. Also Percy soll zu Hades gehen.
Sie sprechen auch darüber, warum Hades hier in diesem Moment so wichtig ist, oder wichtig in Anführungsstrichen, dass dieser ausgelöste Kampf zwischen diesen beiden Göttern, Zeus und Poseidon, eben zu diesem Krieg führen könnte und dass das ja eben eine Win-Win-Situation für Hades wäre. Er hätte seine zwei Brüder so ein bisschen aus dem Weg geräumt und einen Krieg angezettelt, der eben ihm Macht verleiht. Oder eben.
Was ich mich da frage, muss Hades nicht... Es gibt ja mehr Tote als Lebendige, weil jeden Tag sterben ganz viele, die gehen alle in den Hades. Und der Hades muss ja auch schon voll sein. Also muss Hades ja eigentlich schon riesen Macht haben, weil er schon ultra viele Tote bei sich versammelt haben muss. Oder will er einfach noch mehr tote Leute haben?
Ich glaube, wenn du einmal Macht hast, wirst du immer mehr Macht haben. Ich habe gerade gegoogelt, Zahl aller jemals geborenen Menschen, weil ich wissen wollte, wie viele Menschen seit Beginn der Menschheit insgesamt gelebt haben. Und die Schätzungen liegen bei 110 Milliarden seit der Steinzeit.
Ja, und die müssten ja jetzt alle, kommt jeder in den Hades?
Also nach der griechischen Vorstellung gibt es ja nur die Unterwelt. Da gibt es ja kein Paradies, sondern da gibt es ja nur die Unterwelt.
Ja, manche wandeln ja irgendwie noch dazwischen, zwischen der Welt und der Unterwelt. Man muss ja dann mit dem Charon dahin fahren über den Styx.
Ja.
Aber da müssten ja schon ziemlich viele trotzdem bei ihm angekommen sein.
So, da müsste schon ein bisschen Überbevölkerung herrschen bei Hades. Soll man jetzt auch rumjammern?
Ja, hat schon genug, ey.
Ja, aber am allerwitzigsten finde ich, wo sie auch Hades dann finden werden, das wird ja dann etwas später erwähnt, wo der Eingang zur Unterwelt ist. Und der Eingang zur Unterwelt ist in Los Angeles.
Natürlich, wo denn auch sonst?
Natürlich, ich fand das unglaublich witzig und musste da kurz lachen, weil die Idee einfach so großartig ist. Und es wird aber auch kurz vorher im Gespräch noch erwähnt, dass eben dieser Höllenhund, wo sie nochmal über diesen Höllenhund sprechen oder überhaupt über diese ganzen Monster, die aus der Unterwelt kommen, dass eben in diesem Zusammenhang, weil ja der Höllenhund im Camp war, dass es einen Spion geben muss von Hades im Camp und sich mir immer wieder die Frage aufdrängt, das war ja auch schon, wo wir die Flagge erobert haben und der Höllenhund auftauchte, wer denn da in Frage käme, wer denn da unbedingt Percy loswerden will. Bin ich gespannt, wenn das aufgelöst wird. Ich werde in Schock bekommen.
Könnte ich auch nicht sagen. Also am meisten denkt man vielleicht an die Ares-Hütte, aber ich wüsste auch nicht, warum die den so hassen sollten.
Richtig,
wer
dann
sich käme mit Hades
ja auch erstmal nur
dann,
Clarice.
Ja.
Verbindet. Genau, aber es käme ja auch erstmal nur Clarice in Frage.
Sonst
und
ist noch niemand
namentlich
genannt. Ja, stimmt.
Ja. Also ich glaube nicht, dass es Clarice ist. Ich glaube, Clarice hat einfach nur diese Konkurrenz, weil Percy sie einfach nervt, einfach aus Prinzip. Ich glaube, das ist so ein Prinzipiending mit den beiden.
Genau, und der Höhlenhund soll halt ins Camp geholt werden, damit Percy tötet. Und wenn Percy tot ist, gibt es halt niemand, der den Blitz suchen kann, und damit kann Poseidon auch seinen Namen nicht mehr reinwaschen, und der Streit zwischen Zeus und Poseidon geht weiter, und deswegen muss der Herrscherblitz wahrscheinlich auch in der Unterwelt sein, weil Hades ihn ja jetzt haben soll, nachdem Percy in Anführungszeichen ihn dorthin gebracht hat. Und dann finde ich es auch noch lustig, weil Chiron dann sagt, ja, Percy muss den Herrscherblitz wieder aus der Unterwelt holen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Also aus dem Dunkeln wieder nach oben ans Licht. Ja. Und Percy möchte es jetzt auch machen, weil er ist sauer und will irgendwie Rache, weil sowas jetzt über ihn erzählt wird, was ja gar nicht stimmt. Und ja, irgendwie alle jetzt leiden müssen, weil Zeus ja denkt, dass Percy diesen Blitz geklaut hat. Und er nimmt die Aufgabe an, weil er ja auch hofft, dass er seine Mutter noch dort unten irgendwie mitretten kann.
Er hat halt noch diesen Hintergedanken, dass wenn er schon einmal in dieser Unterwelt unterwegs ist, dass er ja auch nach seiner Mutter suchen kann, sie dann wieder mit nach Hause nehmen kann oder sie retten kann, oder das ist dann so sein eigentliches Ziel. Ich glaube, die Aufgabe rückt bei ihm jetzt auch so ein bisschen in den Hintergrund, oder diese eigentliche Aufgabe, diesen Blitz zu suchen, sondern die Möglichkeit, jetzt in die Unterwelt zu kommen, um zu seiner Mutter zu kommen, ist für ihn wichtiger als der Blitz. Denn er ist ja auch ziemlich enttäuscht von seinem Vater, denn all die Jahre meldet er sich nicht. Und jetzt, wo er ihn braucht, sagt er: Ach ja, übrigens, Percy, du bist mein Sohn, hallo. Da ist Percy schon sehr enttäuscht. Also, da sind seine Gefühle auch durcheinander geraten. Denn er weiß nicht so richtig, ob er dankbar sein soll oder glücklich oder wütend. Und plötzlich kommt da halt sein Vater und sagt: Es wäre übrigens nett, wenn du mal den Blitz suchen würdest.
Das heißt ja jetzt, dass ja Poseidon sich nur als Percys Vater anerkannt hat, damit Percy jetzt diese Aufgabe bekommt. Finde ich auch ein bisschen gemein.
Fehlende, nicht vorhandene, katastrophale Kommunikation in diesem Buch immer wieder angesprochen wird, habe ich mir noch etwas notiert. Denn Chiron sagt auch nochmal, dass er so seinen Verdacht hatte, dass Percy der Sohn des Poseidons ist, weil ja Percy ihn so ein bisschen dabei auch ertappt, dass er das wahrscheinlich schon die ganze Zeit wusste. Und Chiron zugibt, dass auch er mit dem Orakel gesprochen hat. Daraufhin entwickelt Percy das Gefühl, dass ihm wieder etwas verschwiegen wird. Wo ich denke, Percy, ist das irgendeine neue Information für dich, dass dir etwas verschwiegen wird? Denn es wird ihm ja nie die ganze Wahrheit gesagt. Klar, wenn ihm ständig die exakte Wahrheit und jede Information weitergegeben werden würde, wäre dieses Buch seit 100 Seiten zu Ende. Und wir sind auf Seite 176 aktuell. Aber so ein bisschen Information würde ich mir als Leser wenigstens manchmal
Ja,
wünschen.
ich auch. Also, ja, ich finde es, ich glaube, wir achten jetzt halt auch immer mehr auf sowas, weil wir ja einmal darüber gesprochen haben. Aber ich finde es manchmal schon echt nervig. Ich glaube, wenn man ohne diesen Gedanken, oh mein Gott, wir müssen endlich mal miteinander reden, einfach normal das Buch liest, wird es nicht so doll auffallen.
Ja, ich glaube auch, wenn man das so hintereinander weglesen würde, ohne groß darüber nachzudenken, würde einem das gar nicht so auffallen, dass sehr, sehr oft nur Halbwahrheiten oder halbe Informationen weitergegeben werden. Aber nichtsdestotrotz ist die Aufgabe angenommen und ein Team muss zusammengestellt werden. Ganz zum Schluss dieses Kapitels wird noch das Team zusammengestellt, damit Percy da nicht alleine.
Grover muss ja mit, damit er seine Suchlizenz erhalten kann. Die sind ja irgendwie,
Richtig.
hieß es ja mal, ihre Schicksale sind miteinander verbunden. Also der ist auf jeden Fall dabei. Auch wenn er es ein bisschen Angst macht, weil er nicht gern unter der Erde ist als eine Ziege, Halbziege.
Und dann taucht plötzlich Annabeth auf mit ihrer Tarnmütze, Tarnkappe, dieser Yankees-Mütze, die sie unsichtbar macht. Sie taucht hinter Chiron auf. Und damit steht fest, dass sie ebenfalls mitkommt. Denn ich glaube, sie sagt es auch so schön, dass ja irgendjemand ein bisschen den Plan haben muss bei dem Ganzen.
Und sie sind jetzt unser Trio für den Rest des Buches.
Das Trio ist zusammen. Und ganz zum Schluss sagt Chiron: Hervorragend, heute Nachmittag können wir euch zum Busbahnhof in Manhattan bringen.
Genau.
Das heißt, das Abenteuer beginnt wieder bei einem Busbahnhof.
Sie dürfen ja nicht fliegen. Das Deswegen müssen sie jetzt Bahn fahren. Busbahnhof, Bus fahren. Vielleicht fahren sie auch Bahn. Und
Genau,
genau.
vielleicht wechseln Sie nochmal mittendrin das Verkehrsmittel, was sich nach der Kapitelüberschrift des nächsten Kapitels nicht ganz weit hergeholt finde. Und Chiron schickt sie jetzt aber los, ihre Sachen zu packen, denn sie dürfen keine Zeit verlieren.
Ich habe mir aufgeschrieben, sie gehen jetzt auf eine Odyssee. Ihre Heldenreise beginnt. So.
Genau, die Heldenreise beginnt. Sie packen jetzt und wie der Beginn der Reise aussieht, erfahren wir dann im nächsten Kapitel mit dem wunderschönen Titel Ich ruiniere einen voll funktionsfähigen Bus. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Bus nicht lange lebt und sie auf etwas anderes umsteigen müssen. Fahrrad oder so oder Elektroroller oder
Oder
so, keine
Bahn.
Ahnung. Oder Bahn. Solange sie nicht ins Flugzeug steigen, ist
Sie
ja
dürfen
eigentlich
Schiff
alles okay.
fahren. Das wäre auch doch nett.
Dann wären sie zumindest in der Nähe des Wassers. Und das war es auch schon mit Kapitel 9 von Percy Jackson, Diebe im Olymp und unserer neuen Folge. Folgt uns wie immer auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail. Die Informationen verlinken wir euch wieder in der Infobox. Auch für Informationen über neue Folgen, Hintergrundinformationen und vieles mehr. Und wie es in der Welt der Halbgötter und bei Percy Jackson heißt, möge Poseidon mit euch sein.
Tschüss!